Hier ist Gay Radio.
Am 3. August hat der Schriftsteller Christoph Geiser den 60. Geburtstag können feiern und er ist jetzt hier bei uns im Gay Radio. Christoph, herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag.
Merci.
Wie hast du den Tag verbracht?
Ich habe den recht feudal verbracht mit einer kleinen Gruppe von Leuten im Bellevue in Bern.
Vornehm, oder?
Ja.
Wie würde der Christoph Geiser beschreiben? Kannst du das?
Ich mache eigentlich, jetzt hätte ich fast gesagt, fast nichts anderes in meinen Büchern. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr widersprüchlich ist. Schon von meiner Herkunft her. Ich komme aus einer sehr grossbürgerlichen Familie. Ich bin Mitglied von der PDA gewesen, Kommunist, bin Dienstverweigerer gewesen. Mehr an Widerspruch kann man eigentlich nicht haben. Ich habe versucht, mir durch meine Literatur nicht diesen Widerspruch zu entziehen, sondern sie mit ihnen zu stellen.
Mhm. Du bist sogar mehrere Monate im Gefängnis gewesen, wegen Militärdienstverweigerer. Wie ist das angekommen in deiner gutbürgerlichen Familie?
Ich muss dazu sagen, ich bin relativ gut weggekommen mit meiner Gefängnisstrafe. Ich bin am unteren Ende von der Skala von der Möglichkeiten gesehen, mit 4 Monaten verurteilt und 3 Monate absitzen. Ich habe intensiv mich vorher auch mit meiner Familie, mit dem Umfeld von meiner Familie auseinandergesetzt, respektive das Umfeld hat sich mit mir auseinandersetzen. Mhm. Ein Onkel von mir ist Oberst im Generalstab gesehen. Der hat mich dann noch zu einem Oberst-Gor-Kommandant geführt, halb in der Hoffnung, der würde mich überzeugen, aber am Schluss habe eigentlich ich ihn überzeugt. Dass der sich nachher jedenfalls für die Straffreiheit von Dienstverweigerer eingesetzt hat. Während man muss sagen, meine Mutter kommt, ist zwar mindestens so grossbürgerlich, aber kommt aus einer anderen Ecke. Sie war Schauspielerin, Malerin und selbstverständlich antimilitaristisch.
Mhm. Warum hast du den Militärdienst verweigert? Hat das politische Gründe gehabt, weil du Kommunist bist? Oder noch bist?
Ich bin noch nicht Kommunist.
oder ist dein Schwulsein Joe, dass du nicht den Dienst hast?
Letzten Endes alles zusammen. Aber das ganz Entscheidende ist gesehen, das darf man nicht vergessen, das ist 1969 gesehen. Das ist also noch Zeit gesehen vom Vietnamkrieg. Da ist der ganze Krieg virulent gesehen. Es ist offensichtlich gesehen, dass der Krieg ungerecht ist. Es darf kein Krieg mehr sein. Und, der Spruch von, Borchert, es ist Krieg und niemand geht hin. Wer niemals in den Vietnamkrieg gegangen hat, der Krieg nicht stattgefunden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt gewesen. Dann ist auch bewusst worden, wie stark die schweizerische Gesellschaft militarisiert ist. Also ist immer noch der Mythos gesehen von der Armee und der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, wo die Schweiz vor dem Hitler gerettet hat. Das haben wir nicht mehr geglaubt. Wir haben guten Grund gehabt, das nicht mehr zu glauben. Und man hat einfach gespürt, wie die Armee und die Militarisierung in der Gesellschaft omnipräsent ist. Es ist für mich auch die Abkehr gesehen vom Bürgertum. Es ist für mich ein Tatbeweis gesehen, wenn man will. Ich bin sonst immer mehr oder weniger ein Schreibtischtäter gesehen, der journalistisch, literarisch etwas gemacht hat. Aber die Dienstverweigerung ist jetzt, da stand ich und ich gehe dafür in den Knast.
Mhm. Jetzt im Moment läuft gerade die Redui-Sendung im Schweizer Fernsehen. Wie tust du die Sendung beobachten, wo vielleicht eben die Idee, zurück ins Redui zu gehen und eben die Armee, die starke Armee, den Angriff vom Hitler verhindert. Wie gehst du jetzt mit dieser Radio, mit dieser Fernsehsendung um?
Ich muss in Klammern bemerken, ich habe keinen Fernseher. Mhm. Also ich sehe das nur im Reflex von den Zeitungsberichten und von den Meinungen. Aber ich sehe die Tendenz mit einer ziemlichen Besorgnis. Es ist ja nicht das Einzige. Man spürt, wie die Leute wollen die Märchen zurück. Sie wollen die Mythen zurück. Kennt die Leute ihre Mythen und Märchen? Es ist ja egal, ob es wahr ist oder nicht. Sie haben wieder Geschichten, die sie sich daran halten können. Das ist ein Generationenwechsel. Wenn man daran denkt, was die Generation der Schriftsteller aus den 60er Jahren gemacht hat, nämlich die Demontierung von diesen Mythen. Man hat sie ja nicht einfach unter ein Tabu gesetzt, sondern man hat sie spielerisch und ironisch umgeformt. Mhm. Also denken wir an Wilhelm Tell für die Schule von Max Frisch. Das ist ein völlig anderer Umgang mit diesen Geschichten gewesen. Und heute habe ich das Gefühl, es kommt der Wunsch nach der heilen Welt und eben nach diesen Mythen zurück. Ich halte die Sendung auf jeden Fall für schädlich.
Mhm. Du bist in einem gut bürgerlichen Umfeld aufgewachsen, bist nachher so das schwarze Schaf, das rosa-rote Schaf der Familie geworden. Das Bürgertum, wie man das so noch kennt, auch wie das so vor 60 Jahren, 50 Jahren noch so aktuell war. Gibt es das noch? Wo tut das Bürgertum noch stattfinden? In Bellevue, oder?
Nein. Ich würde sagen, das Bürgertum, so wie ich das erlebt habe, ist auch in Bellevue noch eine Art Dinosaurierhaft. Dort ist ja doch eher die Geschäftswelt und Politikwelt und so daheim. Es ist noch im Ambiente da. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die schon damals relativ anachronistisch war, der 60er Jahre. Das Bürgertum, so wie ich es erlebt habe, ist natürlich auch ein kulturelles Bürgertum. Es ist nicht unbedingt in Anführungszeichen der Geldadel, sondern es ist eine Gesellschaftsschicht, wo bestimmte Formen dazugehören und selbstverständlich eine kulturelle Bildung.
Mhm. Wie hast du die Jugend verbracht?
In Basel, wie man das ja wohl immer noch hört. Mein Vater war Kinderarzt, meine Mutter, wie gesagt, ursprünglich Schauspielerin, dann Hausfrau und Malerin. Ich bin dort in das Gymnasium in Basel, das humanistische Gymnasium oder Gymnasium auf Burg, und ich bin dort sehr unglücklich gewesen. Ich habe sehr rasch gemerkt, dass ich aus einem Schutzraum von dieser Familie rausgekommen, also schon in primarschulischen Horror gewesen. Und dann habe ich aber versucht, mich mit dieser realen Umwelt, jenseits vom Schutzraum, auseinanderzusetzen. Das sind dann 60er Jahre gewesen, im Gymnasium. Und dort ist das Gymnasium gerade in einer ganz grossen Krise gewesen. Weil das Elitebewusstsein, das Bewusstsein, also nur wer Latein und Griechisch hatte, ist überhaupt ein anständiger Mensch, kann eine Karriere machen, das hat bereits einfach nicht mehr gestimmt. Und es hat einen erbitterten Kampf gegeben zwischen den alten Sprachen, den klassischen humanistischen Disziplinen und den Naturwissenschaften. Und darin ist auch die ganze 68er-Bewegung bereits hineingebrochen. Ich habe als Gegenwelt von dem Gymnasium die deutsche Gegenwartsliteratur empfunden. Das war das eine. Und bin dann über die deutsche Literatur, nämlich über Bertolt Brecht, bin ich zum Marxismus gekommen. Und das ist bereits meine Gegenwelt im Gymnasium gewesen. Ich habe dort eine Schülerzeitung gegründet, ich habe ein Schülerparlament versucht mitzugründen. Und dann ist 68 gekommen, dann habe ich versucht, Soziologie zu studieren, aber das ist das falsche Studium gewesen. Und ich bin auch sowieso aus dieser schulischen Welt müssen ausbrechen, im Journalismus.
68 hat so die sexuelle Befreiung angefangen, im Rahmen von den 68er. Wie hast du das an diesem Gymnasium erlebt? Ist das ein Thema gewesen? Oder ist schon deine Homosexualität dann schon ein Thema gewesen?
Für mich schon. Das ist peinlich gewesen, extrem peinlich. Es hat dort tatsächlich einen Aufklärungsunterricht gegeben. Also wir sind dort wohl bereits fast Maturanten gewesen. Von einem Herrn Bove, glaube ich, hat der geheissen. Und der hat eigentlich grundsätzlich nur Sublimierung empfohlen. Also auch für die Homosexualität Sublimierung. Dann ist aber ein Ereignis passiert, das gleichzeitig war. Nämlich, es hat den Berner Autor Guido Bachmann gegeben, der debütiert hat mit einem Roman namens Gilgamesch. Und das hat in Burgdorf zum Burgdorfer Literaturskandal geführt, weil ein Gymnasiast, der Martin Schwander, den eingeladen hat zu einer Lesung. Und dann relegiert worden ist vom Gymnasium und dann ist das international an die Öffentlichkeit gekommen und hat einen riesen Skandal gegeben. Das ist 67 gesehen. Und ich habe das selbstverständlich, ich habe den Gilgamesch gelesen, Das ist mir auch verbotenerweise von meinem Buchhändler damals verkauft worden, denn das Buch haben wir nicht dürfen an Jugendliche verkaufen. Und das ist für mich dann eigentlich auf der Ebene vom Persönlichen das Coming-out gewesen. Zusammen noch mit dem Herrn Ziegler, aber der Guido Bachmann ist sehr viel literarischer gesehen. Ich habe den auch kennengelernt, der hat mich begleitet bis, immer wieder begleitet bis zu seinem Tod. Ich habe mich dann entschieden für den politischen Weg. Und zwar letzten Endes, das ist sehr merkwürdig, der politische Weg ist mit meinem Milieu noch eher vereinbar gesehen als die offene Gay Liberation.
Mhm. Ich habe einen Zeitgenoss noch von dir befragt. Er ist gleich alt wie du, Historiker von Beruf, auch schwul. So ihn so gefragt, du, der Christoph Geiser ist sicher ein Begriff für dich. Was kommt dir in Sinn beim Namen Christoph Geiser? Und er hat mir gesagt, ja, ich soll dich doch noch irgendwie konfrontieren mit der süßen Qual des frühen Coming-outs. Was geht dir aber durch den Kopf, die süße Qual des Coming-outs?
Nein, also... Ich muss das leider verneinen. Ich hätte das gerne anders gehabt. Es ist für mich sehr, sehr schwierig gewesen. Es ist sehr schwierig gewesen, zu den anderen zu kommen. Und zwar natürlich auch von meinem Milieu her, von meinen erzieherischen Gewohnheiten her. Ich bin neben der Schule gewesen, sozusagen. Und ich habe keine andere Möglichkeit gehabt, als das zu akzeptieren. Mir auch nicht unbedingt jetzt anzupassen mit langen Haaren und entsprechender Kleidung. Ich bin sehr ein verbaler Mensch gewesen. Ich habe sehr früh, ich habe das auch in einem Buch mal beschrieben, ich eigentlich seit ich 15 bin, habe ich gewusst, was los ist. Mit knapp 20 ist das erste Ereignis gewesen. Aber selbstverständlich ist das sehr, sehr lang überhaupt nicht gewesen.
Mhm.
Sehr lang ist es auch irgendwie noch versteckt gesehen. Und erst, in den frühen 80er Jahren habe ich eigentlich mein öffentliches Coming-out gehabt. Und zwar, das gehört auch zu meinen Widersprüchen, eigentlich mit einer Geschichte, die in der NZZ publiziert worden ist, die heisst Beute. Und zwar noch mit einem Kommentar von der Redaktorin. Die Diskretion ist aufgebraucht. Das ist fast demonstratives Coming-out, eine Strichergeschichte aus Bern, in Literatur und Kunst der NZZ.
Mhm. Der Zeitgenoss hat auch noch mir gesagt, ich soll die Frage oder konfrontieren über die Verschweigensrituale in bürgerlichen Familien. Ist das ein Problem gewesen? Also, was ist jetzt auch deine Sexualität mit deinem bürgerlichen Umfeld?
Selbstverständlich. Wobei man muss das auch sehr differenziert anschauen, weil, Homosexualität ist in meinem Milieu omnipräsent gewesen. Und sie ist selbstverständlich auch ausgesprochen worden. Aber es ist eine ganz bestimmte Regeln haben bestanden, wie man über das redet.
Mhm.
Das heisst, ein wirklich freier Umgang im Gespräch ist nicht möglich gewesen. Und letzten Endes ist es natürlich so gewesen, man macht es, aber man redet nicht drüber.
Mhm.
Oder wenn man drüber redet, dann redet man eigentlich abschätzig drüber.
Ja, hast du das gesehen? Jetzt, ich tue wieder über vom dem Zeitgenoss zitieren. Finde ich noch interessant. Über ältere Junggesellen, die allzu freundlich mit Heranwachsenden waren. Hast du das erlebt, so der liebe
Selbstverständlich. Und, das ist, wenn man so will, auch eben der unangenehme Aspekt gesehen. Meine Mutter hat Tendenz gehabt, immer darauf aufmerksam zu machen. Schau jetzt den. Also mit dem Finger drauf zu zeigen.
Mhm.
Wobei, es ist klar, sie hat das, weil sie Schauspielerin ist gesehen, als junge Frau, ist sie mit dem Thema ziemlich rasch konfrontiert worden und hat offenbar fast obsessiv einen Blick dafür gehabt.
Mhm.
Und ich erinnere mich selbstverständlich auch, dass ich als Jugendlicher, wo eigentlich genau gewusst hat, schon was los ist, auch gespürt hat, die älteren Herren, die plötzlich mehr Aufmerksamkeit mir gegenüber haben. Das ist etwas ganz Heikles gesehen. Und ich habe daraus, aus meiner Erfahrung, sind umgekehrte Rollen auch gelernt, dass das etwas ist, was sehr viel Dezenz braucht.
Mhm. Ist das heute noch ein Problem?
Es kommt sehr darauf an, was man meint damit. Es ist, ich würde sagen, weniger, nein, es ist gleich ein Problem wie ein älterer Herr, der eine jüngere Frau hat, in dem Sinn.
Mhm.
Ich würde sagen, es ist sehr viel toleranter. Andererseits kommt dann immer und vermehrt wieder als früher, also die Gefahr von der Pädophilie. Und da werden Sachen miteinander vermischt, die nicht miteinander zu tun haben.
Das ist natürlich wichtig, dass man das ganz genau trennt. Also,
dass man weiss, wovon man redet.
Genau.
Ja. Genau.
Wobei es auch noch schwierig ist, wo fährt die Pädophilie an und wo hört sie auf? Also bei welchem Alter?
Eben, das ist der verzweifelte Versuch von Schutzaltersgrenzen.
Mhm.
Man muss einfach grundsätzlich, glaube ich, etwas ganz Wichtiges sehen. Pädophilie-Diskussion geht zum Teil aus, also vom Hetero-Bereich und vom Geschlechterkampf. Und das ist nicht unbedingt übertragbar auf Homosexualität.
Mhm. Zu deiner Zeit war aber das Schutzalter für gleichgeschlechtliche Beziehungen höher gewesen, als sie heute ist.
Ja.
Nämlich bei 18.
Aber, ja, aber die Toleranz gegenüber diesen Beziehungen ist viel grösser gewesen. Und zwar, das muss man genau eingrenzen, das ist in den späten 70er Jahren, den frühen 80er Jahren. Da hat sich etwas spielerisch geöffnet. Und das ist nachher wieder eingegangen worden.
Tun wir ein bisschen das Thema verlassen. Du, ja, irgendwo gelesen, du bist in sehr vielen Ländern umeinander gereist, auf Auslandaufenthalte gemacht. Wo bist du an allen Orten gewesen?
Also der erste grosse Auslandsaufenthalt ist Oberlin, Ohio gewesen. Da es gibt es so die Writer in Residence Stelle. Dort hat es an dem Germanistischen Institut auch so eine Stelle gegeben für einen deutschsprachigen Autor, der ein Trimester dort hat können kleine Lehrveranstaltung, einen Vortrag halten und sonst machen, was er will. Das ist so eine fulminante Erfahrung gewesen. Übrigens auch in Bezug auf mein schwule Coming Out, dass das auch in der Wüstenfahrt in meinem Buch vorkommt. Das ist also ein ganzes, berühmtes College, berühmt für seine Liberalität, das College, wo als erstes Frauen hatte, wo Farbige hatte, wo für Musik berühmt ist und wo natürlich auch eine Gay-Community hat. Und im absolut leeren Raum von dem Ohio, im Wasteland, und praktisch bei meiner Ankunft, ich bin noch im Jetlag gewesen, hat mich ein Student verführt.
Wie alt bist du?
Wie alt bin ich? Um Gottes Willen, ich bin 31 gewesen.
Ja. Vietnam, bist du auch gewesen in Vietnam?
Das ist sehr viel vorher gewesen. Das ist eigentlich nicht im Zusammenhang mit meiner Literatur gewesen, sondern im Zusammenhang mit meiner kommunistischen Tätigkeit als Kulturredaktor vom Vorwärts. Genauer gesagt, wir sind dort Delegation von der Friedensbewegung gesehen und haben Vietnam eine bestimmte Anzahl von Bleistift überbracht. Ich weiss heute aber nicht mehr, sind es 100.000, 1 Million oder 10.000 gesehen. Ich habe die Bleistift auch nie gesehen. Das ist eine sehr abenteuerliche Delegation gesehen von 3 Personen in Hanoi. Die Delegation hat sich dann in Hanoi zerstritten und ich bin mit am anderen vorzeitig heim und Delegationsleiter haben wir dort lassen sitzen, weil der Vietnamesen unbedingt hat wollen überzeugen, dass sie den Russen sollen vertrauen, nicht den Chinesen. Und überhaupt, weil er die Invasion in Prag verteidigt hat.
Wie hat die so Auslandaufenthalte geprägt? Was hat die das gebracht?
Ich würde sagen, das ist etwas, Vietnam, das sind 10 Tage gesehen, das ist etwas ganz Isoliertes.
Mhm.
Für mich sind die Auslandsaufenthalte Möglichkeiten gesehen, überhaupt Bern zu verlassen, nein, anders zu leben, Grossstädte zu sehen, weil ich habe nicht die finanziellen Mittel gehabt, von mir aus, irgendwie gross Reisen zu machen. Ich muss sagen, dass am allermeisten prägt, haben mich die zwei Jahre in Berlin. Ich bin 83 bis 84 hatte ich ein Stipendium gehabt vom Berliner Künstlerprogramm und habe dann von mir aus noch ein Jahr angehängt. Und in dem Berlin ist mir die Schweiz abhanden gekommen. Ich habe eine zweite Heimat gefunden. Das war dann noch das Jahr, gewesen, also Juni 83, die Explosion von der AIDS-Katastrophe. Ich bin mitten im schwulen Kiez von Berlin gewesen. Also Ecke Motzstrasse, Fuggerstrasse, Eisenacherstrasse. Ich habe gar nicht gewusst, wo ich eigentlich bin.
Mhm. Also in West-Berlin.
West-Berlin, ja.
Ja.
Ich bin aber gleichzeitig, hatte ich einen Verlag in Ost-Berlin gehabt. Meine Bücher sind ja auch in der DDR erschienen. Und ich bin am Anfang mehrmals in der Woche, bin ich zu Fuss über eine Checkpoint-Schale, bis mich dann mal ein Zöllner gefragt, also ein Grenzer gefragt hat, na, junger Mann, haben Sie eine Freundin bei uns? Der hat Angst gehabt, ich würde heiraten.
Was hast du mir gesagt?
Ich habe gesagt, nein, nein.
Nein, nein.
Ich habe lieber nicht mich weiter auf den Test rausgelassen.
Mhm. Wie ist das im Vergleich? Also deine Bücher sind in Westdeutschland, in West-Berlin und im Osten, in der DDR gelesen worden. Wie ist das so der Vergleich gewesen? Also ist der Osten anders umgegangen mit deinen Büchern als der Westen?
Sicher. Ich würde auch sagen, ich habe zeitweise in der DDR, muss man sagen, mehr Leser gehabt als in der Bundesrepublik und in der Schweiz zusammen. Die Bücher sind, also erstens ist sowieso das Lesen in diesem Land mit eingeschränktem Fernsehen und anderem Konsum etwas ganz Wichtiges gewesen. Dann ist die Schweizer Literatur, hat die Möglichkeit gehabt, Themen zur Sprache zu bringen und Sachen zu sagen, die ein westdeutscher Autor im Osten nicht hätte können. Also zum Beispiel auch das Thema Homosexualität, wo für einen DDR-Autor heikel ist, für einen westdeutschen Autor heikel, wenn ein Schweizer da damit kommt, ist das eher möglich. Und so sind meine Bücher im Osten sehr viel ernster genommen worden. Also ich habe das gemerkt, wenn ich in West-Berlin vorgelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, ich kann sagen, was ich will, das ist eigentlich alles egal. Und wenn ich in der DDR gelesen habe, dann ist plötzlich jedes Wort hat ein ganz spezifisches Gewicht bekommen.
Mhm.
Das ist auch unheimlich geworden.
Wir sind jetzt schon bereits bei deinen Büchern. Viele Leute finden den Zugang zu deinen Büchern so recht schwierig. Sie sind auch, ja, darf man sagen, schwer verständlich, schwierig zum Lesen. Irgendwie vom Textfluss her vielleicht ein bisschen langatmig. Was würdest du raten, mit welchem Buch soll ein Durchschnittsbuchleser anfangen, dass er den Zugang zu den Büchern von Christoph Geiser findet?
Ich würde sagen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also für einen Leser, Hörer von unserem Radio, der könnte mit der Wüstenfahrt anfangen. Das ist die Geschichte von einem jüngeren Schwulen, deklariert Schwulen und einem älteren, verheirateten, sehr bürgerlichen Mensch. Es ist gleichzeitig eine Amerika-Geschichte und es kommt von weit her kommt es nach Bern. Das Buch ist vor AIDS geschrieben. Das ist also, es ist 84 erschienen. Dann, fände ich es gar nicht schlecht, wenn jemand, der mal will wissen, wie ich schreibe und warum ich schreibe und was ich schreibe, das Buch wird mit dem Buch wieder anfangen, das jetzt rausgekommen ist, nämlich Der Angler des Zufalls. Und zwar hat das den Vorteil, dass das kurze Texte sind. Kurze Texte, die meine eigene Reflexion vom Schreiben beinhalten, aber auch in Erzählungen. Also wenn jemand will wissen, warum ich mache, was ich mache, dann wäre das kein schlechter Einstieg.
Mhm. Welches ist dein Lieblingsbuch von denen, die du geschrieben hast?
Mein Lieblingsbuch? Vielleicht ist das ein ganzes eigentlich ein sehr subjektives. Das ist kein gnadenschnelle Fahrt. Der Erzähler, der gegen 50 ist, findet im der Wohnung von seiner Mutter ein Foto von ihm als 14-Jährigen. Und er kennt sich zuerst nicht. Er kennt sich dann, verliebt sich in den Bub, den er gesehen, und er findet ihm dann eine neue, eine befreite Biografie.
Mhm. Liest eigentlich der Christoph Geiser Christoph Geiser?
Nein. Das heisst, wenn ich lese es, wenn das Buch aktuell ist, wenn ich irgendetwas Aktuelles damit muss machen, aber ich tue natürlich nicht mich einfach so wieder lesen. Das wäre etwas absurd.
Mhm. Wie entsteht das Buch bei dir? Wie ist da der Vorgang?
Die Vorgänge sind unterschiedlich. Es ist irgendwo ein Stoff vorhanden, eine Notwendigkeit. Und zwar meistens ein ganzes Konglomerat von Stoff. Ein Gnusch von verschiedenen Themen, die mich bedrängen. Und dann mache ich viele, viele Notizen auf viele Zettel. Jetzt mache ich es im Computer neuerdings. Und allmählich kristallisiert sich ein erster Satz aus. Es kristallisiert sich ein Anfang aus. Ein Titel meistens. Und dann muss ich anfangen. Und dann wühle ich mich rein.
Mhm.
Und schreibe mich rein. Und im Prinzip wird die Struktur verfestigt sich im Laufe vom Schreiben immer mehr. Und dann übernimmt der Text Macht. Der Text übernimmt auch Tageseinteilung. Und dann dreht mir der Text. Meistens schreibe ich weit über den Schluss aus und muss dann im Nachhinein finden, wo ist eigentlich der Schluss gewesen.
Also dann lässt man auch gewisse Sachen weg?
Ja, ja.
Also das, was über den Schluss ist, das wird man gar nie veröffentlicht.
Ich habe immer ein bisschen Bild vom Bildhauer, der einen Marmorblock vor sich hat und aus dem Marmorblock anfängt eine Figur rauszuhauen. Und da fällt ganz viel auf der Seite weg.
Mhm. Ich habe im Internet ein bisschen recherchiert, was so über dich geschrieben wird. Ich habe Überschrift entdeckt, es geht um dein Buch «Der Baumeister», die Überschrift «An den Altar gekettet, nackt, geweiht». Also so sehr provokativ, das muss man fast lesen, wenn man da die Überschrift gesehen hat. Und nachher schreibt, das ist glaube eine Frau gewesen, Christoph Geisers ausgeprägtes Interesse für Knabenarchitektur. Oder, und man ihr Fazit am Schluss, was immer sehr versöhnlich wird, aber wie der Schweizer seine gottlose Komödie zeichnet, Ausrufzeichen, eine Hommage an den Phallus. Wie gehst du um mit dem? Hat sie dich da gut bereicht? Oder?
Ich muss lachen. Ich bin in den letzten Büchern sehr stark mit der Erotik und mit der Sexualität in die Sprache hinein. Ich habe entdeckt, wie geil die Sprache werden kann, wenn man die Wörter anfängt, ein bisschen anders zu schreiben, ein bisschen umzudeuten. Das hat auch durchaus zu tun mit dem ursprünglichen AIDS-Schock, wo plötzlich in der Realität Sexualität wieder ganz schwierig geworden ist. Und wo die Sexualität in die Sprache und in den Kopf gefahren ist, wenn man so will. Das, ich glaube, bei der Baumeister ist das vielleicht zum ersten Mal vollkommen explodiert. Das ist ja, ich baue dir eine Welt aus Wörtern, weil es letzten Endes keine reale Welt mehr gibt. Es ist für mich eine Entwicklung gewesen, auch ein bisschen aus der Realität herausfallen. Und das Spruch, Literatur, ist meine Welt geworden. Mhm. Viel stärker, als es noch früher war.
Mir ist in Wüstenfahrt deinem Coming-out-Buch aufgefallen, dass du irgendwo die Situation, die Ambiente beschreibst von der Casino-Klappe. Und zwar irgendwie ein Wort, wo glaub unsere heterosexuellen Mitmenschen nicht drüber kommen, was der genau stattfindet und was passiert. Ist das schwierig jetzt für Leute, die nicht Insider sind, bei deinen Büchern, wenn du solche Sachen beschreibst, rauszukommen? Also ist das gewollt, oder?
Also in der Wüstenfahrt erinnere ich mich eigentlich nicht, dass ich sehr stark in Szenenspruch gegangen wäre. Dort ist für mich noch ein wichtiger Anstoß gesehen, die Szenensprache zu vermeiden. Eine eigene Sprache zu finden für alles, was da vorgeht. Und es kommt alles vor, aber, wenn ich mich richtig erinnere, eigentlich in meiner Sprache. In den späteren Büchern, das ist dann, es ist dann mal auch gewissermaßen die Gewaltthematik explodiert. Im Sinn von einer Aggression. Das, was eigentlich selbstverständlich ist, Verbindung von Sexualität, Gewalt, Tod, Lust, Angst. Das hat sich kristallisiert am Caravaggio-Roman Das geheime Fieber. Und dort habe ich das Gefühl gekriegt, ist die Schwierigkeit nicht, dass es unsere Leute nicht verstehen, sondern dass Leute Schwierigkeiten haben mit Literatur. Das heisst, wo ganz bestimmte Lesegewohnheiten und Lesevorstellungen haben. Ich habe festgestellt, dass gerade Frauen, die einigermaßen befreit sind und aber Lust haben an der Sprache, mit diesen späteren Büchern sehr viel können anfangen. Auch wenn sie zum Teil, wenn die Leute zum Teil längst nicht alles verstehen, das ist ihnen nötig.
Mhm. Die Homosexualität ist aber immer irgendwo in deinen Büchern vorhanden, oder?
Stimmt sie das? Ist immer gewesen. Also auch wenn man die ganz frühen Bücher anschaut, es ist so versteckt gewesen, dass man einfach können darüber hinwegschauen
konnte.
Mhm. Aber ich will das nicht zu vereinfacht sagen, aber ich würde sagen, dass, die Sexualität, die Erotik, das Aussenseiterbewusstsein, die ganzen Widersprüche, von denen wir geredet haben, und somit selbstverständlich auch das Bewusstsein von meiner Homosexualität, geradezu ein schreibmotorisch gesehen. Mhm. Ein Anlass für mein Schreiben.
Oder anders gesagt, so der Eindruck, das verbotene Begehren, das ist auch immer ein Thema. Stimmt das?
Ich bin natürlich von dort her gekommen. Ich bin im Bewusstsein aufgewachsen, dass das alles etwas sehr Gefährliches ist und etwas Problematisches. Und darum ist auch für mich der Gilgamesch von Guido Bachmann so wichtig gewesen, weil das ist nicht gay, sondern das ist auf all diesen Ebenen von der Repression, von der Bedrohung, vom Befreiungsversuch, von Tod, von Krankheit. Das ist ein ganz grosses Spannungsfeld.
Mhm. Wir wollen natürlich noch hören, wie der Christoph Geiser tönt. Ich will, dass du das machst. Noch etwas vorlesen aus dem neuen Buch Angler des Zufalls. Wir haben jetzt wahnsinnig viel über dich gehört und hast viele Sachen erzählt. Wir wollen doch wirklich noch hören, jetzt über die Gegenwart reden und über das neue Buch. Aber dass wir ein bisschen aufschnaufen können, würde ich vorschlagen, dass wir eine kleine musikalische Pause machen. Ich habe etwas rausgelesen, wo ich nicht weiss, ob du das kennst. Kennst du die Lotti Huber?
Das sagt, ja.
Und ich habe ein Lied rausgelesen, das wahrscheinlich einfach ein bisschen passt jetzt. Das heisst nämlich Affengeil.
Affengeil, Affengeil, Affengeil ist das Leben. Affengeil, 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 richtig loszulegen. Kommst du heil durch die Katastrophen? Ist für dich, ist für mich, ist für uns alles gelaufen. Affengeil, 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 wenn die Fetzen fliegen. Affengeil, Affengeil, wenn wir uns dann wieder lieben. Affengeil, Affengeil, wenn wir weinen, aber auch lachen. Affengeil, 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 eine tolle Dummheit zu machen. Der Duft der Rose. Affengeil, Affengeil, Affengeil ist der Arsch in der Hose. Pfui, Lotti Huber, sei doch nicht immer so ordinär. Worüber würdet ihr denn lachen, wenn ich nicht wär? und wenn die Katze in die Suppe fällt und es mal klappt ist mit dem lieben Geld. Und wenn das Baby schon im Mutterleib nach dem Computer schreit und wenn es in der Ehe kriselt und wenn statt Sonnenschein es nur noch nieselt, kommst du heil, kommst du heil, kommst du heil durch die Katastrophen. Ist für dich, ist für mich, ist für uns alles gelaufen. Affengeil, Affengeil, Affengeil ist das Leben. Affengeil, 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 richtig loszulegen. La la la, la la la, na 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 na.
Das ist Gay Radio auf Radio Rabe und Radio Lora. Bei uns im Studio der Christoph Geiser, der am 3. August 60 geworden ist und aus dem Grund ein Buch veröffentlicht hat. Angler des Zufall heisst es. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, das Buch zu Ehren seines 60. ist nicht nur lesbar, sondern wirklich toll. Es geht um Poesie und Politik, um junge Männer. Immer wieder taucht das verbotene Begehren auf. In zarten Andeutungen, dann in pornografischen Bildern und verschwindet verstohlen nach zwei Sätzen. Würdest du das Buch, Christoph, auch so beschreiben?
Ich bin nicht ganz damit einverstanden, dass das Begehren nach zwei Sätzen verschwindet. Das Begehren ist ein bisschen brisanter als nur in den zwei Sätzen. Das Buch ist hat eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, zufällig zu meinem 60. Geburtstag. Es ist längstens geplant gewesen. In der Idee, Text zu versammeln, wo genau die Entwicklung, über die wir vorher geredet haben, dokumentieren. Und natürlich, wenn man, ich schreibe seit ich 12 Jahre alt bin und publiziere seit 68, das ist eine Entwicklung, das ist eine ganze Lebensgeschichte.
Du hast das Buch vor dir. Was tust du es vorlesen?
Ich lese einen kurzen Text vor, der 1989 erschienen ist. Das ist für mich so der Höhepunkt eigentlich von der AIDS-Panik gesehen, vom Rückzug aus der, wenn man will, in Anführungszeichen, realen Sexualität in meine Schreibmaschine. Der Text heißt Im Entzug. Ich sitze an einem Schreibtisch mit Aussicht auf eine ruhige Quartierstraße, blase Rauchzeichen in die Luft und streichle mit den Fingerspitzen die Tasten meiner elektronischen Schreibmaschine, eine liebe Schreibmaschine, die mir treu dient seit Jahren. Seit Jahren habe ich keinen Menschen mehr berührt, außer an den Händen natürlich, aus Höflichkeit, weil es üblich ist. Berühren ist zur Metapher geworden. Ihr Brief hat mich berührt. Eine Formel, die ich oft verwende, weil ich nicht gerührt sein will, eher touché, meinetwegen profondément. Es klingt nach französischer Herzlichkeit, touchant, reizend, nicht rührselig. Ich verkehre nur noch verbal. Meist stört es mich nicht. Ich vergesse es glatt, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze. Doch manchmal, in Augenblicken der Unachtsamkeit, überfällt mich plötzlich der erstaunliche Wunsch, Haut zu berühren. Eine Sensation. Die Sensation zu erfahren, dass es meinesgleichen gibt. Nicht als optische Täuschung oder akustische Halluzination, nicht nur als statistische Behauptung oder als humanitäre Aufgabe. Keine Menschheit, nein, Haut. Die Haut eines Fremden, fähig, Schmerz und Lust zu empfinden wie ich. Haut, menschliche Haut, warm, weich, ein wenig feucht, blassblau das Geflecht der pulsierenden Adern unter der Oberfläche, eine Rarität, eine Unwahrscheinlichkeit in der Leere des Weltraumes, der sich mit rasender Geschwindigkeit ausdehnt, derart ausdehnt, dass sich alle Materie verliert über die Ränder des denkbaren Raumes hinaus, wo nichts mehr denkbar ist, nichts, kein Naturgesetz mehr, nicht einmal eine Metapher. Haut ist unwahrscheinlich real. In diesen gefährlichen Augenblicken der Unachtsamkeit wenn ich ohne Lust, nur aus Selbstdisziplin meiner Maschine abermals ein jungfräuliches Blatt Papier übergebe und die Taste Papiereinzug antippe, damit sie es automatisch verschlinge, denke ich mir, um meine Unlust zu überlisten, es sei Pergament, Haut. Meine Maschine, dieses leere Gehäuse elektronischer Impulse, betriebsbereit wieder, wächst. Während ich schreibe, sie wird mannsgroß, verändert ein wenig ihre Form, das Typenrad neigt sich nach vorne, das Papier hat sich verfärbt, ein Grauton jetzt, ein olivfarbener Schimmer, der ins Violett hinüberspielt, das Spiel der Schatten, der Falten, der Schulterblätter, die Schrift wird blutrot, das leise elektrische Summen schwillt an zu einem Stöhnen, ein Seufzen, ein Schrei in der sechsten Stunde, im Augenblick der Erkenntnis. Keine Haut da, nur Papier. Es ist zwecklos. Die Maschine hat längst ihre Funktion verloren. Sie steht vergessen in einem öden, unfruchtbaren Tal, eine Strafkolonie. Längst liegt ihr Erfinder und Meister unter dem Stein, verendet an Schwindsucht. Doch die Maschine kann nicht aufhören zu schreiben, aus Selbstdisziplin, ihr Gesetz. Sie schreibt von alleine. Ich muss nur auf die Korrekturtaste drücken, schon schreibt sie. Eine Geheimschrift, unlesbar, außer Kontrolle geraten. Die Maschine zieht mich hinein, verschlingt mich und zerreißt mir schreibend die Haut. Auf dem Höhepunkt des Berührungsentzuges, und ich weiß jetzt, ich bin auf dem Höhepunkt, wenn der Entzug die sinnliche Wahrnehmung trübt, jedes Wort zur Metapher wird, nichts als Metaphern, nur Wörter ohne Empfindung, die Sätze von Satzzeichen zerhackt, nur Zeichen überall, überall Zeichen, bis die Sinne mir schwinden, die Fingerspitzen gefühllos erkalten, die Nervenenden verkümmern, die Erinnerung an Gerüche verloren geht, keine Speise mehr schmeckt, als wäre ich schon zum Hungerkünstler geworden, wenn mich kein Geräusch mehr von außen erreicht, nur noch das elektronische Piepsen am Ende der Zeile und das drohende Grollen in meinem Bauch, dann werden alle Wünsche gewalttätig. Jeder Gewaltakt ist ein enttäuschter Wunsch nach Berührung. Jede Berührung ist ein Gewaltakt. Wäre es denn möglich, frage ich mich in diesen Augenblicken der Schwäche, während ich Rauch einatme, den Rauch über das eingespannte Blatt Papier hinweg ausatme, nur mit Hilfe der Stimme meinesgleichen zu berühren, sanft, ohne Gewalt und Verletzung, aber sinnlich, ganz unmetaphorisch derart, dass diese gewaltfreie, machtlose, rein sprachliche Berührung mir das Gefühl meiner selbst unter meinesgleichen zurückgäbe? Bin ich noch da oder geschwunden? So verlasse ich meinen Schutzraum, meine zweite Haut, diese Strafkolonie, dieses öde Land meines Schreibtisches, nachdem ich alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen habe, damit meine Innenwelt in meiner Abwesenheit nicht ausbrennt, das prometheische Feuer im Gasherd gezähmt, sich nicht plötzlich entfesselt, die entfesselte Elektronik nicht das leere Kunststoffgehäuse versenkt, die übervollen Aschenbecher unbeaufsichtigt keinen Schwelbrand entfachen, dann, endlich, strecke ich die Tentakel meiner Sätze aus und umgarne meine Zuhörer mit Satzzeichen. Ich werbe um Verständnis. Ich erkläre mich. Ich baue Notbrücken über die Unendlichkeit der Schweigeminuten. Ich habe meine schönste Stimme aus den Schubfächern meiner innersten Organe geholt, auf Hochglanz poliert. Ich brilliere mit Timbre und Resonanz. Plötzlich sind alle meine Sinne alarmiert, hochempfindliche Radioteleskope für den Empfang der geringsten Hintergrundstrahlung aus dem Raum, von den Grenzen des Denkbaren her. Eine Unruhe, eine Bewegung, ein Lebenszeichen oder eine Unachtsamkeit der Materie, ein Knistern, ein Rascheln, Atemgeräusche, ein Lidschlag, ein Schnarchen. Ich kämpfe gegen den Schlaf des Universums, gegen die Zentrifugalkräfte des Denkens, gegen die Ränder des Denkbaren, gegen die Leere, gegen das Nichts, gegen den Tod, dieses Schweigen. Ein Lachen an der richtigen Stelle, der schönste Erfolg. Bleibt es aus, ein Sturz in den Abgrund der Stille vernichtet. Wo bleibt das Echo? Ein Echo? Nichts als ein Echo? Meine eigene Stimme kehrt zu mir zurück, meine Sätze geschrumpft. Unfassbar. An meiner Schreibmaschine wieder, vor dem vergewaltigten Blatt Papier, während ich Rauch einatme, Rauch ausatme, betrachte ich meine Hände. nur Zeichen, rein ornamental, Buchstaben, Wörter, der Rhythmus der Silben, ein Klang. Schallwellen, Elektrowellen, Magnetwellen, Lichtwellen, die sich im Leeren verlieren, während meine Hände sich verändern. Verfärben sich meine Hände bräunlich, Flecken, die wachsen, erhaben oder banal oder bläulich, Veilchenfarben oder die Farbe von Weinhefe, aber wie ist die Farbe von Weinhefe? Schwärzlich, rot entzündet, grünlich. Die Flecken überwuchern die Haut meiner Hände, meine Haut wuchert. Fangarme mit Saugnäpfen, die sich wie Geckofüße an den Wänden meiner Wohnung hochtasten, abrutschen, übereinander herfallen, während sie nicht aufhören, ohne Regel zu wachsen, so dass sie sich ineinander verknoten, die Türen versperren, das Fenster verkleben, mit dem Sekret ihrer Haftorgane die Scheibe verschmieren, blind das Fenster, ein Spiegel. Da sitze ich in einer Rauchwolke, als gäbe es meinesgleichen.
Der Christoph Geiser liest Christoph Geiser. Das war ein Ausschnitt aus dem neuen Buch «Angler des Zufalls». Wie ist das, wenn du dich selber lesest? Ist das unangenehm oder ist das angenehm?
Ich mache es eigentlich ganz gern. Ich mache das auch schon seit 1968. Ich habe furchtbar Angst gehabt davor. Ich habe immer das Gefühl, ich kann überhaupt nicht frei reden. Ich kann mich nicht vermitteln. Ich klebe förmlich an der Schrift. Ich habe inzwischen eine gewisse Freiheit dabei gefunden. Und ich muss sagen, seit meine Texte rhetorischer werden, ist mir das Vorlesen wie ein selbstständiger Vermittlungsvorgang geworden. Ich habe oft gehört, dass Leute sagen, sie verstehen meine Bücher erst, wenn sie mich gehört haben, lesen. Ich versuche dann mit Interpunktion der Rhythmus oder Klang von der Stimme wie in einer Partitur auch dem Lesenden verständlich zu machen. Aber man hat nicht ganz das Instrument dafür.
Jetzt wären wir mit dem Ausschnitt aus deinem neuen Buch mitten in der Gegenwart. Du bist jetzt gerade vor kurzem 60 geworden. Du lebst in Bern und in Berlin. Warum die beiden Städte? Was bringt der Berlin? Was bringt der Bern?
Ich habe, wie gesagt, seit der Anfang der 80er Jahre, also 83 bis 85, habe ich immer noch, wie man so, also etwas allgemein sagt, den Koffer in Berlin gehabt. Das heisst, ich habe gemerkt, dass die Stadt mit ihrer Geschichte, mit ihren zwei Städten, mit ihrer Gesundheit, also für mich eine zweite Heimat geworden ist. Ich habe dann aus finanziellen Gründen lange nicht können nach Berlin und erst nach der Wende in den 90er Jahren wieder regelmässig habe ich können es mit irgendeinem untermieten und einmieten und habe das Drama vom Zusammenwachsen von diesen zwei Städten erlebt. Ich habe Mitglieder mit dieser Stadt. Ich habe in dieser Stadt auch, wenn man will, Skepsis am Sozialismus gelehrt. Oder vielmehr, es ist mir die Illusion von einem möglichen Sozialismus in dieser Art abhanden gekommen. Ein sehr schmerzhafter, langer Vorgang. Ich habe mich mit dieser Stadt auseinandergesetzt. Man kann sagen, Berlin ist, es ist gesund, es ist vulgär, es ist proletarisch, es ist sehr direkt, es ist sehr verbal. Also man muss unheimlich schnell sein beim Reden und beim Zuhören. Die Leute können sofort verbal auf einem los. Bern ist natürlich Behäbigkeit per se. Und ist, andererseits muss man natürlich auch sagen, Lebensqualität. Also im Sommer bin ich in Bern, weil ich keinen Drachen schwimmen kann, weil das sehr nahe Grünflächen hat. Das hat es in Berlin auch. Aber Berlin ist immer einfach doch jetzt eine Grossstadt.
Mhm. Und sind beides Hauptstädte?
Sind beides Hauptstädte und sind beides bärenstarke Städte.
Du bist am 3. August 60 geworden. Was hast du so für Erwartungen jetzt noch an dein Leben? Was hast du noch vor, Christoph? Planst du überhaupt dein Leben? Hast du dein Leben geplant? Oder ist das immer ein Zufall
gewesen? Es ist eine Mischung. Also das ist immer so ein bisschen wie wenn man in den Rahmen schwimmt. Und man muss steuern in dem Strom. Der Fluss dreht einem, aber man will ja irgendwann hin. Und dann muss man steuern und sich dann an Kräfte anpassen. Ich möchte also auf jeden Fall mein Alterswerk schreiben. Ich sage durchaus auch, dass das ein Alterswerk ist. Pläne sind vorhanden. Ich möchte aber auch in vermehrtem Mass, wie in den letzten Jahren, möchte ich auch wieder leben. Ich bin durch die finanziell eingeschränkte Situation, bin ich irgendwie behindert gesehen im Leben. Und jetzt ist mir anders möglich. Und ich möchte noch sehr viel ausprobieren. Ich möchte auch vor allem auch gewisse Sachen wieder machen. Ich möchte noch einmal auf ein Containerschiff als einziger Passagier und über den Ozean.
Das Alterswerk, wie weit ist das schon? Sind Zettel schon geschrieben? Hast du schon die Haufen Zettel? Oder wie weit ist der Stand vom Alterswerk? Oder ist es einfach im Kopf? Oder?
Nein, ich habe Fragmente. Ich habe Anfänge. Ich habe sogar teilweise ganze Geschichten. Und ich weiss, um was das... Also, das ist vielleicht banal. Ich weiss, es ist klar, um was das sich dreht. Es muss sich drehen um Sterben, um Krankheit, um... Wiedergeburt, jetzt das nächste Mal die Auseinandersetzung mit Todesvorgängen, die um mich herum passiert sind.
Also aus der AIDS-Geschichte aus,
das nur zum Teil, es ist ganz konkret, also es ist meine ältere Generation ist weg. Und das Sterben auch von einer ganzen Dynastie, also es ist ein physisches Sterben und es ist ein Absterben von eben von einer Dynastie, würde ich das nennen. Das ist ein Riesenstoff.
Mhm. Und die Idee hast du erst jetzt mit 60 bekommen oder hast du das schon länger?
Nein, eben da muss ich sagen, ich habe das vorbereitet. Das hat, also 60 ist einfach eine Zahl. Und heute ist 60 ja im Prinzip, also der Ernst Jünger ist 104 geworden, trotz Stahlgewitter, was nicht unbedingt also eine gute Reputation ist. Aber man kann sehr alt werden. Ich bin mir bewusst geworden, dass ich gewisse physische Schäden bekomme, allmählich auch von dieser Lebensweise. Ich habe aufgehört zu rauchen, ich habe meine Klinik eingeliefert, um das zu schaffen. Ich habe das vorbereitet, dass ich ein bisschen anders muss leben.
Christoph, ist zwar so ein trauriger Abgang, jetzt irgendwie mega vom Sterben geredet, aber das gehört irgendwie halt doch zum Leben.
Gell? Ich kann aus Sterben und wiedergeboren werden. Sterben ist ein Vorgang, der in einem gewissen Alter bewusst wird, stärker bewusst wird, aber ich stirb jetzt noch nicht.
Also trotzdem jetzt noch ein bisschen versöhnlich zum Schluss. Christoph, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist hier ins Studio von Radio Rabe. Es hat mir riesen Spass gemacht, mit dir zu unterhalten und ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spass gemacht. Danke vielmals.
Danke dir sehr.